Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Heute wieder Schatzi Pascal.
Hallo, hallo.
Und heute wird es sehr meta, weil ihr hört jetzt einen Dialog über den Dialog und ihr hört ihn dann auf euren Abhörgeräten. Und wer jetzt noch nicht weiß, über welchen Film wir reden über den Dialog von Francis Ford Coppola. Bevor wir das aber tun, habe ich noch einen Hinweis für euch, denn diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und heute haben wir was ganz Besonderes für alle Horrorfans unter euch, weil ist ja jetzt auch bald Halloween-Zeit, da kann man das ja mal machen. Es gibt nämlich Apartment 7A ab dem 28. September bei Paramount Plus. Dabei handelt es sich um ein Prequel zum legendären Horrormeisterwerk Rosemary's Baby von Roman Polanski. Gibt sogar auch eine Leinwandliebe-Ausgabe, könnt ihr euch nochmal anhören. Ich weiß gar nicht, wer da alles mit drin war, aber kann ich empfehlen. Und im Mittelpunkt von Apartment 7A steht hier jetzt die New Yorker Tänzerin Terry, gespielt von Julia Garner aus Ozark und die auch bald den Silver Surfer bei Fantastic Four spielen wird, die in Kontakt mit dem sich nur auf den ersten Blick als fürsorglich erweisenden Ehepaar Kestevet gerät. Der Film, wie gesagt, steht ab dem 28. September bei Paramount Plus zur Verfügung. Solltet ihr diesen Service noch nicht besitzen, könnt ihr ihn ganz einfach 7 Tage lang kostenlos testen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Klingt interessant. Ich habe gar nicht gewusst, dass es dieses Prequel jetzt auch gibt.
Ja, ich verfolge das jetzt schon ein bisschen länger, weil ich auch bei Filmstarts immer die News geschrieben habe über Trailer, über erste Bilder und so weiter. Ich bin sehr gespannt.
Ja, kommt auf die Liste. Die Liste, die nicht aufhört zu wachsen. So, jetzt aber, wie gesagt, ein Dialog über den Dialog. Und wer sich jetzt fragt so, warum reden die jetzt auf einmal über so einen alten Francis Ford Coppola-Film von 1974? Das liegt natürlich daran, dass gerade heute aktuell der neueste Film von Coppola startet, nämlich Megalopolis, der ja vor allen Dingen für viel Furore gesorgt hat, weil ich glaube, Coppola arbeitet ja auch schon so seit gefühlt 40 Jahren
An diesem Film. Ja, mehrere Dekaden.
Ich habe sogar ein Buch zu Hause, das ist mir letztens erst wieder auf, so ein Buch, so Filme, die es nie geben wird, oder so über Filmprojekte, die irgendwer, da ist auch hier Chodorowskis Dune und sowas alles mit drin. Und ich habe letztens, weil mich jemand auf Instagram darauf aufmerksam gemacht hat, tatsächlich mal reingeguckt, da steht Megalopolis drin. Und es ist, dafür finde ich es allein eigentlich schon geil, dass dieser Film jetzt doch noch irgendwie rausgekommen ist. Coppola musste ja, glaube ich, auch sogar einen Teil seiner Winzereien da verkaufen, um diese 120 Millionen Eigenbudget aufbringen zu können.
Ja, und wie selten ist das, dass solche Filme, die an denen Regisseure seit Jahrzehnten arbeiten und immer wieder scheitern, aus verschiedensten Gründen, dann irgendwann wirklich kommen. Also eigentlich unfassbar, dass er jetzt da ist.
Ja, irgendwie schon. Und wird ja auch sehr
durchwachsen
aufgenommen. Also ich hatte mal geguckt, also Christoph hat ja die Filmstartskritik geschrieben, gibt 3,5 Sterne. Und allein der erste Satz in seinem Fazit sagt ja eigentlich schon alles. Visionärer kann ein Film kaum sein. Allerdings dürfte diese Vision bei einem beträchtlichen Teil des Publikums vor allem für Frustration sorgen.
Ja, das macht natürlich Lust auf mehr, ne?
Und mir macht sowas tatsächlich immer Lust.
Ja, aber mir auch.
Also sobald mir irgendjemand sagt, so, ja, das ist schon so ziemlicher Scheiß, so nach dem Motto, der ist schwierig oder der könnte einigen gefallen, anderen nicht, denke ich so, okay, jetzt will ich wissen, ob er mir gefällt oder nicht.
Ja, es wird ja auch irgendwie als 120 Millionen Experimentalfilm bezeichnet und so weiter. Ich bin sehr gespannt, was er da gemacht.
Naja, vor allem, ich kann es heute irgendwie nicht sagen, so worum geht's eigentlich. Es ist irgendwie New York, aber in der Zukunft und so römisch angehaucht.
Römisches
und
Fall des römischen Imperiums und was weiß
Adam
ich.
Adam Driver, also ich meine, der Cast ist ja auch, ich hatte mal, was haben wir denn? Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Dustin Hoffman, John Voight, Lawrence Fishburne und ich glaube bestimmt noch
Shia LaBeouf.
Stimmt, Shia LaBeouf siehst du, also ist voll bis oben und Ja, gut, wird jetzt wahrscheinlich trotzdem eher als Flop verbucht werden müssen.
Ja, aber ich glaube, dass das ist dem guten Francis egal. Ich glaube, der wollte einfach nur diesen Film endlich drehen, dass er endlich Frieden mit sich schließen kann und das nicht so. Also ich, keine Ahnung, wir kennen das ja nicht so in dieser Form, aber stell dir mal vor, du trägst 40 Jahre lang irgendwie diesen Film mit dir rum und kriegst ihn nicht umgesetzt. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel auch Kevin Costner mit Horizon. Ja. Ne, aber ich glaube, das quält dich halt auch irgendwann als Künstler. Das muss irgendwann raus. Und gut, den hat er jetzt größtenteils oder komplett selbst finanziert, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, dass da jetzt nicht große kommerzielle Erwartungen hintersteht, sondern dass das für ihn wichtig war, diesen Film jetzt abzuliefern.
Ja, gut.
Aber es ist natürlich immer schön, wenn ein bisschen was reinkommt.
Ich wollte gerade sagen, wenn du 120 Millionen von deinem eigenen Geld da reinsteckst, so
schon Sümmchen.
Einfach nur, um zu sagen, jetzt habe ich es endlich aus meinem System. So, ja. Das ist natürlich schon.
Das kann man sich nur erlauben, wenn man Francis Ford Coppola ist.
Ja, genau. Ja. Und wie ihr vielleicht schon erraten habt, weder Pascal noch ich haben diesen Film bislang gesehen. Weil genau als die Pressevorführung kam, waren wir beide im Urlaub. Ja. Also leider nicht zusammen.
Nee.
Kommt bestimmt auch nochmal. Da machen wir so einen Podcast-Urlaub. Jeden Tag podcasten wir dann in unserem gemeinsamen Urlaub. Deswegen.
Aber bevor du weitermachst, ich kann in meinem Urlaub eine Verbindung zu Francis Ford Coppola schlagen, weil ich war anfangs in San Francisco und in San Francisco ist ja Francis Ford Coppola Zoetrope. Und da stand ich vor. Immerhin.
Hast du den Francis aber nicht getroffen?
Den habe ich nicht getroffen. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt in San Francisco lebt. Nee, tut er nicht. Aber seine Produktionsfirma.
Deswegen, also wir haben ihn noch nicht gesehen, steht aber bei uns beiden auch noch auf der Liste.
Ja, in den nächsten Tagen ist ein absolutes Muss.
Vor allen Dingen sowas will ich mir dann auch im Kino angucken.
Absolutes Muss.
Irgendwie nicht zu Hause, dann so, passt ja eh nicht. Aber deswegen haben wir uns gedacht, naja gut, wenn wir schon nicht über Megalobulus sprechen können, reden wir so ein bisschen über Coppola. Und dann war natürlich auch wieder die Frage, über was redet man noch von Coppola, worüber man nicht schon tausendfach geredet hat. Also der Pate können wir, glaube ich, irgendwann auch gerne nochmal machen, hätte ich schon auch irgendwie Bock, aber irgendwie gefühlt ist ja auch schon alles erzählt worden, was wir über den Paten und der Pate 2 und der Pate 3 irgendwie erzählen.
Welcher ist der Beste?
Ich liebe nach wie vor den ersten. Mhm. Also ich bin tatsächlich so ein, ich mag mehr so dieses, so, weil ich mag an dem ersten halt wirklich so diesen Aufbau so und das, wenn Michael da reinkommt und diese ganze Sizilien-Etappe, wo er dann ja noch eigentlich versucht, irgendwie so ein ruhiges Leben zu führen. Und ich liebe den ersten. Dann so mit ganz geringem Abstand kommt natürlich sofort Pate 2. Obwohl ich den Paten 2 irgendwie immer so ein bisschen mehr auf diesen Prequel-Aspekt reduziere.
Stimmt, ja, mit Robert De Niro.
Genau, und deswegen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ist ganz schwer. Ich habe viele Jahre immer gesagt, sofort der Pate 2. Mhm. Ich würde jetzt gerade aus dem Bauch würde ich vielleicht sogar sagen, der Pate 1. Aber es ist echt, der Unterschied ist echt so verschwindend gering, weil das sind beides formvollendete Meisterwerke, die man gesehen haben muss und auch immer wieder sehen kann.
Ja.
Das, was ein Klassiker ja ausmacht. Der Pate 3, mit dem habe ich inzwischen meinen Frieden geschlossen, weil es kam ja dann dieser, die neue Schnittfassung, die hat auch noch so einen bestimmten Namen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Vor 3-4 Jahren ist die auch in Deutschland erschienen. Da ist es ein guter Film inzwischen. Mhm. Ich finde, die Kinofassung ist echt, echt schwierig, aber ja. Auf jeden Fall muss man gesehen haben.
Was war dein erster Coppola-Film? War das tatsächlich ein Pate?
Boah,
oder?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, mein allererster Coppola-Film, ohne es zu wissen, war der Jack mit Robin Williams, als ich ein Kind war. Okay, ja. Wo man immer vergisst, dass er von Francis Ford Coppola ist und er, glaube ich, auch selber das gerne vergisst. Aber ich glaube, der erste Coppola-Film von mir war Bram Stoker's Dracula.
Mhm. Meiner war tatsächlich, ich glaube, ich habe als erstes irgendwann mal vor Millionen in diesem Peggy Sue Got Married gesehen.
Mit Nicolas Cage, ne? Mm. Den habe ich nie gesehen, leider.
Aber auch nur, weil der irgendwie mal im, was spielt er denn noch mit hier, ich vergesse mir den Namen der Schauspielerin. Aber den hatte ich irgendwann mal im Fernsehen geguckt und tatsächlich mein erster Kino-Coppola war dann damals die Redux-Fassung von Apocalypse Now. Da weiß ich noch, da bin ich damals mit einem Kumpel sind wir durch den größten Schneesturm mit unseren Fahrrädern durch Rostock geheizt, um halt ins Kino zu kommen, weil wir uns so auf Apocalypse Now im Kino gefreut hatten. Mhm. Und dann kommen wir da im Kino an und dann erzählen die uns irgendwie was, ja, Technik ausgefallen, kein Strom, blabliblub, ja, Film fällt aus. Und die so, hallo, unsere Odyssee hier ins Kino könnte man jetzt verfilmen, hier
Apocalypse Now 2.
Leonardo DiCaprio könnte uns spielen, wie wir im Schnee hier uns durchgewälzt haben und jetzt zeigt uns diesen Film nicht. Und dann habe ich den tatsächlich irgendwie eine Woche später dann leider alleine gucken müssen und war da auch erstaunt, weil das war das erste Mal im Kino, dass ich so einen Film hatte, der 3 Stunden Länge hatte, wo es keine Pause mittendrin gab. Mhm. Und ich war aber so angefixt von diesem, dass mir auch überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist, irgendwie aufs Klo gehen zu müssen oder so.
Hast du ihn da zum ersten Mal gesehen?
Da habe ich ihn tatsächlich zum allerersten Mal gesehen. So. Das war halt dann auch noch so, oh, krass, krass. Und dann, ich habe diesen Final Cut, den habe ich dann irgendwann hier auf der Berlinale, da lief der ja auch nochmal, da habe ich den auch nochmal gesehen, weil Apocalypse Now, muss ich auch wirklich sagen, finde ich, ist auch absolut großartiger Film. Ich mag den total gerne. Es ist auch so von den ich bin jetzt nicht das Kriegsfilm-Genre ist nicht so unbedingt meins. Mhm. Deswegen mag ich dann eher so Filme wie Apocalypse Now, die halt jetzt nicht so geil auf Schlachten sind oder sowas, sondern mehr so dieses
psychologische.
Ganze tiefenpsychologische da angeht. Und natürlich hier diese Dokumentation Heart of Darkness,
auch super.
Die ja die ganzen Dreharbeiten so ein bisschen widerspiegelt, die ja wirklich für Apocalypse Now, wir könnten einen eigenen Podcast nur über die Dreharbeiten von Apocalypse Now machen, ohne über den Film zu sprechen, weil was da alles passiert ist, völlige immer wieder Wahnsinn. Und dass dann trotzdem irgendwie dieser Film entstanden ist, ist ja eigentlich auch schon ein Wunder.
Ja. Ja, auch vielleicht mein liebster Coppola. Und das ist schon krass zu sagen, weil der hat halt auch der Pate 1 und 2. Aber ich finde, Apocalypse Now hat nochmal so was Mystisches. Der hat nochmal so eine andere Ebene einfach. Das ist
vor allem, ich weiß noch, damals, als ich ihn das erste Mal im Kino geguckt habe, der hat mich, also ich will nicht sagen, der hat mich so innerlich irgendwie aggressiv geahnt. Der wühlt dich schon irgendwie auf und auch so denn so dieses Ende, wenn man denn zu Colonel Kurtz da hinkommt und das alles so sieht, so, also der hat Dinge mit mir angestellt damals, wo ich nicht gedacht hätte, dass so ein Film das machen kann, weil natürlich wusste ich, dass du bei Film lachen kannst und dass du auch bei Film weinen kannst, aber der war irgendwie was ganz anderes. Ich war richtig fertig nach so diesen 3 Stunden Redux da irgendwie zu sitzen und diesen ganzen Weg durchgelitten zu haben. So ist schon echt sehr, sehr verrückter Film.
Ja, ich weiß noch, den habe ich mir damals sehr, sehr früh mit 14 oder so bestellen lassen. Mhm. Und dann habe ich den gesehen und der war natürlich völlig überfordernd, wenn so ein 14-jähriger Apocalypse Now guckt. Das ist aber auch damals hat er mich schon fasziniert und ich habe ihn nie in der Kinofassung gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Ich habe nur die Redux-Fassung mehrfach gesehen und den Final Cut, den ich auch sehr, sehr gut finde. Mhm. Es ist jetzt mein nächstes Ziel. Die Kinofassung, die übrigens heute bei unserer Aufnahme heute Abend läuft, auf 70 mm im Arsenal.
Oh, okay, nice.
Aber schaffe ich leider nicht. Also, wenn ihr das hört, dann war es gestern.
War es schon vorbei.
Ich hoffe, es bringt euch nichts.
Toller Teaser, aber alle,
das war jetzt nur für dich.
Genau, alle, die da waren, Hut ab, ja. Wie stehst du eigentlich zu den neueren Sachen? Ich meine, wir haben ja den 90er Jahre den Dracula-Film, den mögen wir ja beide auch sehr.
Gut.
Da hatten wir ja auch schon in unserem Vampir-Podcast drüber gesprochen. Ich habe so von diesen ganzen neuen Sachen hier dieses Twixt und sowas alles, da habe ich gar nicht mehr wirklich viel gesehen.
Ich weiß jetzt auch gar nicht, was noch alles zu den neueren Sachen dazugehört, weil ich finde so die Filmografie von Francis Ford Coppola, die franzt irgendwann so aus, dass man gar nicht mehr weiß, was er überhaupt noch gemacht hat.
Ich habe auch diesen Rainmaker oder wie
der heißt. Der ist aus den 90ern dann,
genau.
Mit Matt Damon und Danny DeVito. Der ist sehr, sehr gut.
Ja?
Wirklich, okay. der ist richtig gut. In den 90ern kam ja dann auch noch, wie gesagt, der Jack, wo Robin Williams im Körper, komisch. ich weiß gar nicht, was er in den 90ern noch gemacht hat. Aber Twixt habe ich gesehen mit Val Kilmer und glaube Elle Fanning sogar, den fand ich ganz schlimm damals.
Ist auch so Horror, Mystery.
Ja, genau, irgendwie so Mystery, Thriller.
Ich glaube, ich hatte den mal auf DVD und bin aber nie dazu gekommen, den irgendwie zu gucken.
Ja, müsste man vielleicht nochmal prüfen, ist halt, keine Ahnung, vielleicht.
Ist ja schon ein bisschen her, ja.
Ja, vielleicht steckt da noch was drin. Er hat ja auch noch die Outsiders gemacht.
Stimmt, genau. Der, und hier Rumblefish.
Und Rumblefish und so. Mit Matt Dillon, genau. Alles sehr gute Filme. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass das ein sehr guter Regisseur ist.
Naja, ich meine, er ist ja auch so ein Begründer der, wie heißt es, New Hollywood, ne?
Genau, auf jeden Fall einer.
In den 70er Jahren, so, die jetzt auch wirklich dann angefangen haben, so das Genre-Kino so ein bisschen anders zu gestalten.
Genau, und der Dialog ist ja einer der wichtigen Vertreter des New Hollywood Kinos, nachdem Francis Ford Coppola ja so extreme Probleme beim Der Pate-Dreh mit Paramount hatte, die Auftragsarbeit. Es war eine Auftragsarbeit, ist ja auch nochmal krass irgendwie, ne? Ja, aber der Dialog, genau.
Genau, der Dialog, Moment, ich muss auf meinen Zettel gucken, von 1974, spannendes Jahr, in dem halt Conversation, also wie er im Original heißt, und Der Pate 2 auch dann gleichzeitig bei den Oscars angetreten sind, und Francis Ford Coppola hat in der Kategorie Bester Film gegen sich selbst verloren, weil beide Filme waren nominiert und am Ende ist es halt Der Pate geworden, und das ist schon irgendwie witzig.
Ja.
Ja, genau, also von 74 Gene Hackman in der Rolle von Harry Call, ein Abhörspezialist, der so Auftragsarbeiten annimmt, wenn Leute sagen, okay, hier bespitzelt für mich die und die Leute. Und es geht halt darum, dass er mit seinem Team ein junges Paar auf einem sehr, sehr großen, menschenbefüllten Platz,
ja, der Union Square,
quasi belauschen muss, wo auch, da reden wir gleich noch drüber, sehr schön gezeigt wird, wie schwierig das denn auch ist, diese Leute halt so einzeln dazu abzuhören, weil man hat jemanden, der spielt da irgendwie Musik, dann hast du so einen Tapdancer noch irgendwo und natürlich viele Leute, die reden, du hast den Straßenlärm und sowas alles. Und ja, er hört was, wovon er ausgeht, dass diese beiden Leute in Gefahr sind, dass sie getötet werden könnten, und das macht ihm irgendwie zu schaffen. Und dann will er auch diese ganzen Aufnahmen noch nicht so wirklich an seinen Auftraggeber übergeben und verfranzt sich denn da so in dieser Paranoia, weil er halt auch mitkriegt, dass er selber auch irgendwie beschattet und abgehört wird. Und
Mutmaßlich
so, aber es gibt schon die Andeutung, dass es doch irgendwie so sein könnte, und das bringt ihn halt mehr und mehr in so eine Spirale, so ein Teufelskreis einfach, ne? So, dass dieses klassische Verschwörungsding irgendwie, wenn du willst, dass du irgendwo die Zahl 23 siehst, dann kannst du sie auch überall sehen. Ja. Und das ist hier letztendlich auch irgendwie der Fall. Und ja, das ist der Dialog, so im Groben.
Ja.
Ich habe ihn tatsächlich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ich weiß nicht, hast du ihn wahrscheinlich schon.
Ja, ich habe den früher gesehen, als ich dann Apocalypse Now gesehen habe und dann auch Der Pate nachgeholt habe. Also, was heißt immer mit 15 zu sagen, ich habe jetzt Der Pate nachgeholt, ist auch so. genau, ich habe ihn dann auch irgendwie mit 18 gesehen, und war sehr angetan davon. Ich bin aber auch irgendwie schon seit meiner Jugend sehr stark vom 70er-Jahre-Kino geprägt. Mhm. Das hat sich auch so durchgezogen. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Das ist ja schon so ein Film, der auch so heutigen Sehgewohnheiten nicht mehr entspricht.
Ja, aber das finde ich immer ganz geil.
Mhm.
Also ich bin mittlerweile immer so ein Fan, gut, und ich habe halt früher auch viel altes Kino geguckt, so. Also ich bin ja auch großer Fan von Kurosawa und sowas. Also damit so Sieben Samurai, wenn du dir den, ich habe den damals, glaube ich, auch so mit 14 oder 15 so geguckt, ist ja auch ganz anders. Vor allen Dingen, wenn du, ich hatte den damals, Sieben Samurai hatte ich damals unter diesem Aspekt geguckt, so dass ich irgendwo gelesen hatte, Kurosawa begründet hier das moderne Action-Kino, so, ne, wo du auch erstmal denkst, so, hä? 2 Stunden lang laufen die Leute durch die Gegend und sammeln unterschiedliche Samurais zusammen, um dann irgendwie so ein Dorf zu bewachen, und dann auf einmal kommt halt so diese Schlacht gegen diese Banditen, die ja dieses Dorf bedrohen, und wenn du siehst, wie er dann da mit Kamera arbeitet, ja, mit Schnitt arbeitet.
Bildsprache,
und so, ja, du bist dann echt einfach nur so, ah, okay, das meintet ihr also so. Also kann ich halt auch wirklich nur empfehlen. Und ich mag es irgendwie immer ganz gerne so von, es klingt jetzt echt so opermäßig, ne, aber so von unseren heutzutage sehr, sehr hektisch geschnittenen und teilweise auch zu zerschnittenen Filmen, denn so zu Filmen zurückzugehen, wie jetzt eben der Dialog, wo ich einfach mal die Kamera steht und ich einfach so beobachte. Ich fand allein schon diese Eröffnungssequenz, wenn du einfach nur diese Kamera hast, die wirklich oben irgendwie diesen aus der Vogelperspektive diesen Union Square zeigt und langsam, langsam reinzoomt. Und du wirklich, ich weiß nicht, so ein 5 Minuten langer Zoom, wo du einfach nur guckst so, oh, und ich sitze dann so zu Hause vor meinem Fernseher. Übrigens, den Film könnt ihr auf Paramount Plus gucken. Siehst du, haben wir endlich mal auch da die Brücke geschlagen. Dann gibt's nicht da. Als ich das tatsächlich dann zu Hause geguckt habe, ich fange dann an so, welche Person könnte jetzt hier interessant sein? Und dann dahin, die Kamera geht doch ein bisschen zu, dann ist es die Person. Und es passiert ja tatsächlich so viel.
Es passiert ja auch schon ganz viel auf der Tonspur. Man hört ja schon Leute sprechen, es gibt dann immer wieder so Störgeräusche, Aussetzer. Und das ist, ich finde auch, die Eröffnung ist ganz grandios, weil die ja auch das Thema dann des Films schon mal so wiedergibt, dieses Überwachen und wer überwacht wen und wir sind in der, gerade auch in der Rolle, wir beobachten ja auch.
Genau, ne?
Wir sind ja Voyeure.
Ja, und das fand ich super. Also diese ganze Eröffnungssequenz, auch wenn wir dann halt wirklich in diesem Union Square sind und wissen, dieses Pärchen da, die sind jetzt wichtig, die müssen gehört werden. Und dann spielt ja eine Rolle, was du schon angesprochen hast, dieser Sound.
Ja.
So, dass du richtig merkst, jetzt hören wir sie ganz, ganz klar. Dann ist wieder so ein dann hörst du wieder gar nichts und so. Und dann merkst du auch langsam, weil die Kamera dir dann auch zeigt, da oben hockt einer in so einem Fenster mit so einem Parabolmikrofon. Mhm. Dann gibt's einen unten, der sich so als Fußgänger einfach tarnt, der irgendwie was in seiner Tasche hat und das so aussieht eigentlich wie so ein Hörgerät. Aber, und also wie da denn auch aufgebaut wird, dass du versuchst, diesen ganzen Platz wirklich so abzuhören. Und hier Harry Call gibt ja später dann auch vor seinen Kumpels bei so einem Saufabend, den sie haben, an, wie er das hier jetzt dann alles so gemacht hat und so. Und so allein so dieses da vom Sounddesign her, es ist unglaublich.
Ja,
das muss, glaube ich, dann auch im Kino echt ja nochmal eine ganz andere Erfahrung sein, wenn du es so wirklich so als Dolby Surround Sound hast.
Ja, vor allem, der war ja auch für bester Ton nominiert. Ich weiß gar nicht, gegen wen er verloren hat, aber.
Earthquake,
oh.
Also so ein Katastrophenfilm, der, wo ich mir denke, den habe ich leider nicht gesehen, aber der
mit Charlton Heston,
wo ich mir denke, das knallt wahrscheinlich noch mal deutlicher als das
der
hier.
Der ist super.
Das hatte ich noch.
Ja, wie gesagt, also die Eröffnungsszene ist hervorragend, auch weil es halt dieses Wimmelbild ist, was ich dann so schnipselweise zusammensetze und dann irgendwann siehst du ja Gene Hackman, der dann auch von dieser diesem Pantomim dann belagert wird, dann abhauen muss irgendwann, weil er aus der Situation raus muss. Das ist echt echt super.
Ja, ich fand auch schön, was ich ein bisschen absurd fand, die sitzen ja dann da auch in ihrem kleinen Van, wo direkt daneben noch so ein Polizist steht, das fällt alles gar nicht auf, dass die dann da so einsteigen und die beiden jungen Frauen, die sich dann noch an dieser Spiegelscheibe dann quasi schminken und der eine Creep dann noch dann 1000 Fotos von denen macht, wenn man den ganzen Tag in so einem Auto hockt, so, dann macht man halt so einen Scheiß, so nach dem Motto. Und fand ich halt auch spannend, dass da so ein bisschen so dieses Team aufgebaut wird und tatsächlich auch so die Schwierigkeiten gezeigt werden, weil der eine muss ja dann auch wirklich raus, weil die Frau, die abgehört wird, ja schon sagt so, Mensch, guck mal, dieser Typ, der hat mich direkt angeguckt und so, und wie dann aber auch sofort so dieses Klassische, was man mittlerweile aus gefühlt jeder Cop-Show irgendwie kennt, so wenn jemand überwacht wird und wie man aufpassen muss und so, mochte ich echt sehr, sehr gerne. Womit ich danach so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, bis zu einem gewissen Grad, war Call selbst. So, weil danach sehen wir ja dann erstmal so ein bisschen so, sein Leben. Also er ist ja ein so sehr einsiedlerischer Mensch, mhm. der da in seiner Wohnung wohnt, die auch irgendwie mit 3 unterschiedlichen Schlössern verriegelt ist. Und trotzdem kriegt er dann mit, dass zu seinem 44. Geburtstag jemand drin war, der ihm da irgendwie so eine Flasche hingestellt ja. hat, wo es dann erstmal dieses Telefonat gibt, so, wie sind Sie reingekommen? Wie haben Sie den Alarm ausgemacht? Ich will das nicht, wenn ich Schlüssel haben, ist mir scheißegal, ob ich Geburtstag habe oder nicht, so, mhm. so, wo du merkst, okay, auch irgendwie so ein sehr darauf bedachter Mensch, dass seine Privatsphäre auf keinen Fall irgendwie beeinträchtigt wird. So, er trifft sich ja dann auch mit dieser Frau, die aber auch nie zu ihm nach Hause darf.
Und er haut sofort ab, wenn sie Privatfragen stellt.
Genau, ist genau. Also das und gleichzeitig, und das finde ich, war so ein Punkt, so gleichzeitig ja auch ein sehr religiöser Mensch,
mhm.
der auch sofort irgendwie ausrastet, wenn sein einer Kollege da blasphemisch wird mhm. und geht ja dann auch in die Kirche und ja. geht zur Beichte und mhm. sowas alles so. Fand ich interessant, aber irgendwie hatte ich mir so ein bisschen mehr von mhm. erwartet, so dass man das so ein bisschen weiter ausschmückt, weil für mich kam es mir so vor, als wäre es halt wirklich nur so am Anfang, um deutlich zu machen, was für einen krassen Einsiedlerkrebs wir hier eigentlich mhm. beobachten.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine Figur, die dem Zuschauer recht wenig an Emotionen mitgibt. Mhm. Du hast jemanden, der völlig in sich verkapselt ist. Wenig von der Vorgeschichte, also quasi gar nichts, woher kommt der, wie ist er so geworden. Aber ich bin ja immer ein großer Fan von solchen Figuren, die so irgendwie auch völlig auf den ersten Blick erstmal so unterkomplex wirken, mhm. weil sie dir nichts geben und im Nachhinein dann immer durch so leichte Andeutung oder leichte, weiß ich nicht, charakterliche Eigenheiten dann doch so ein bisschen wachsen. Und ich fand, das war eine der traurigsten Figuren des 70er-Jahre-Kinos, kann man schon fast sagen. Ne?
Absolut, ja.
So diese völlige Vereinsamung und dann aus dieser Vereinsamung wächst ja dann irgendwann so eine extreme Paranoia hervor und ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Kombination, wenn du hochgradig einsam bist und dann denkst, du wirst verfolgt.
Mhm.
Und ich finde, Gene Hackman hatte ja auch extreme Probleme damit, diese Rolle zu spielen, mhm. weil er von Francis Ford Coppola halt auch gesagt bekommen hat, es darf keine Emotionen haben und er dann halt extrem damit zu kämpfen hatte, nachdem er ja quasi vorher French Connection gedreht hat. Ich weiß nicht, hast du den gesehen,
ja,
French
ja,
Connection?
Ja, ja.
Wo er völlig das Gegenteil spielt, also wirklich hochgradig explosiv ist. Und auch dann gesagt hat, dass er nicht so richtig wusste, wie er mit der Rolle umgehen sollte. Und immer, wenn er Spaß dran hatte, diesen Charakter zu spielen, hat er was falsch gemacht, hat er mhm. gesagt. Das ist, und man merkt es ihm auch. Es ist ja auch irgendwie, also er leidet jetzt nicht so 100% offensichtlich, aber es ist schon so jemand irgendwie, der sehr verloren ist.
Ja, ja, wirkt auch manchmal so ein bisschen so wie so ein Autist. So,
ja.
Weil du merkst dann auch, wenn er hat ja dann, also es gibt ja dann auch diese Expo, wo alle möglichen Experten von so Abhörtechniken so ihr Zeug vorstellen und sich dann auch treffen und es gibt Vorträge und sowas alles. So, wie er dann ja auch so Leuten dann so, ja, das Ding ist scheiße. So, das kannst du, so, also du merkst auch, okay, es ist ein sehr brillanter Mensch, der
es auch, sieht so aus wie eine Inselbegabung, ne?
Ja, genau mhm. so. Der aber ja auch wirklich, der ja auch seine eigenen Geräte entwickelt ja. und sowas alles und denn ja auch so. Aber dann merkst du auch gleichzeitig so in dieser Gruppe von Freunden, da ist er irgendwie nicht so drin.
Das
und was ich so, wo mich der Film dann und die Figur tatsächlich so das erste Mal auch so ein bisschen emotional gekriegt hat, ist bei dieser Feier. Wenn dann plötzlich herauskommt, dass hier irgendwie einer seiner größten Konkurrenten ihm gerade einfach eine blöde Kugelschreiberwanze untergeschoben hat und quasi alles mit aufgezeichnet, was er mit hier der Meredith, die da als so eine der wenigen Frauen da mal mit rumläuft, quasi, dass er das ganze Gespräch mit ihr abgehört hat,
ja.
um ihn so ein bisschen zu zeigen, ja, siehst du? Du tust hier so, als wenn du der krasseste, perfekteste Typ wärst. Ich habe dir einen blöden Kugelschreiber in deine Brusttasche von deinem Jackett gepackt und alles mitgehört. So, ne? So, und wie er da denn so, da siehst du ihn halt wirklich so das erste Mal so innerlich, also für mich so richtig so zerbrechen. So. Da
ja.
rastet er ja, da zeigt er ja das erste Mal auch in diesem Film so richtige Emotionen, dass er die Leute rausschmeißt und sagt so, kommt, geht. Und er lässt sich ja dann von dieser Meredith wie so ein kleines Kind eigentlich ins Bett bringen. Trösten. Und so hier komm und leg dich hin und hier und alles ist gut und so. Also das war dann wieder so der Punkt, so ab dem hatte mich der Film mehr so dieses Ganze davor, abgesehen von der Introsequenz, fand ich sehr, sehr behäbig, sehr, ja, sehr, sehr, sehr langsam, gerade eben, weil ich halt auch nie so diesen persönlichen Bezug hatte. Da wirkte das halt so, okay, ich bin jetzt selber halt eigentlich wie der Voyeur und beobachte diesen Menschen, der eigentlich nicht beobachtet werden möchte, so nach, genau, dem Motto.
Ich glaube, dass das dann aber auch irgendwie die Methode des Films ist, so in dieses völlig höhepunktlose Leben, ja, reingezogen zu werden. Und er hat ja irgendwie auch kein anderes Leben, er hört ja nur andere Leben ab. Mhm. Und genau, ich finde, kann ich verstehen, dass das so ein bisschen schleppend, stimmt. Aber spätestens dann mit dieser Privatfeier in seiner Fabriketage, wo er dann seine Leute da einlädt, geht's ja dann los. Vor allem ist es ja auch ganz entscheidend, weil er ist ja sozial völlig inkompatibel. Hat dann einmal so eine Feier damit gemacht und erfährt dann echt einen üblen Vertrauensbruch mit seinen eigenen Instrumenten. Und auch die Nacht, die er dann mit der Frau verbringt, die endet ja auch nicht gut. Also todtraurig.
Ja, also an dem Zeitpunkt dann auch, und dann wacht er ja auch am nächsten Morgen auf und sieht, okay, diese ganzen Tapes, die er ja nicht abgeben wollte, an den Director, den wir ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Film nie sehen, sondern immer nur seine rechte Hand, gespielt von Harrison Ford, in noch sehr, sehr, sehr jung und knacksch. Und da merkt man ja dann, okay, also da läuft auch irgendwie was nicht so.
Irgendwas stimmt nicht.
Da ist so, warum klauen sie ihm jetzt diese Tapes und was ist jetzt eigentlich genauso los? Weil da fängt es ja dann auch an, wo du merkst, okay, überwachen die auch ihn?
Genau, das ist ja der Punkt. Du bist an einem Punkt, wo du dann so langsam denkst, na, vielleicht stecken sie mit drin, aber es gab natürlich auch irgendwie noch den Vorlauf, dass ihm schon immer wieder gesagt wurde, er soll das jetzt mal langsam abgeben und er soll das nicht zu persönlich nehmen, sonst gibt es Probleme, dass man sich immer so, ne, okay, vielleicht haben sie da irgendwie eine Frau eingeschleust, die mit ihm schläft und dann morgens die Sachen ab. Aber dann geht's ja weiter.
Ja, genau. Und das war dann mehr so dieser Punkt, so wenn wirklich so diese Paranoia anfängt und er überlegt, was da war, und er sich ja dann auch trotzdem, weil er diese Aufnahme ja schon so häufig gehört hat, sich dann auch erinnert, worüber die alles gesprochen haben, und es ja auch darum geht, dass er in dieses Hotel geht, wo sie sich da ja verabredet haben. Und was ich auch so geil fand, ich hätte gern dieses Zimmer. Ja, ne, die Zimmer sind alle ähnlich, ja, dann nehme ich das daneben, und dann da abhört, und dann weißt du auch, vor allem da fand ich es geil, diese Hotelzimmersequenz, da weißt du ja nicht, bildet er sich das jetzt gerade alles ein, hört er das wirklich, oder wie hängt das alles irgendwie miteinander zusammen, weil er geht ja jetzt wirklich davon aus, dass diese beiden, dieses Pärchen, da jetzt in diesem Hotelzimmer irgendwie umgebracht werden sollen von dem Director.
Mutmaßlich.
Also er weiß ja auch nicht so wirklich.
Und er hatte ja auch einen Albtraum gehabt, wo er das gesehen hat.
Genau. Und wie das denn so zusammenspielt, wer dann auch irgendwie dieses halbe Hotelzimmer da zerschrottet, weil er dann irgendwie komplett wahnsinnig wird und so, das hat schon was. So, da wird, finde ich, Gene Hackman dann ja auch mal so ein bisschen schauspielerisch mehr gefordert, weil vorher war wirklich nur dieser Eisklotz, der irgendwie durch die Gegend läuft und halt sein Zeug macht, und jetzt merkst du, na, irgendwas rüttelt sehr, sehr doll an diesem Mann, der gerade selbst nicht mehr so richtig checkt, was läuft hier eigentlich.
Ja, ich finde auch diese ganze Hotelsequenz, wenn er dann diese ganzen Abhörgerätchen da installiert und dann hört, dass im Nebenzimmer irgendwas geht ab. Also es kommt ja wirklich gerade zu irgendeinem Mord offenbar, und er geht dann raus auf den Balkon und dann versteckt er sich unter der Decke und bleibt dann da ewig, und dann geht er ja irgendwann rüber und untersucht alles. Es ist auch so grandios, wenn er die Dusche untersucht, ob irgendwelche Spuren sind, und dann die Toilettenspülung drückt und dann das ist so an. Echt grandios, das ist wirklich meisterhaft.
Ja, und was ich ja spannend fand, in dem Zusammenhang wurde dem Film ja damals, als er ins Kino kam, so ein bisschen vorgeworfen, er wäre inspiriert durch die Watergate-Affäre. Das ist die Affäre in den Ferien.
Ja.
Das ist die Affäre. also durch die Watergate-Affäre inspiriert worden sei.
Mhm.
wo Coppola, weil das Faszinierende daran ist, dass ja die Abhörtechnik, also Watergate, Nixon, der damalige Präsident hat irgendwie Leute abhören lassen in diesem Watergate-Komplex, wo das Hauptquartier der Demokraten gewesen ist. Die sind da eingebrochen, haben da auch Abhörtechnik angebracht. Und das Spannende ist wohl, dass die gleiche Abhörtechnik, die bei Watergate verwendet wurde, auch in diesem Film gezeigt wurde. Mhm. Und Coppola hat dann ja aber ganz klar gesagt, okay, bevor das hier mit Watergate rausgekommen ist, waren unsere Dreharbeiten schon abgeschlossen. Alles, was ihr in diesem Film seht, beruht auf der Tatsache, dass wir mit Experten gesprochen haben, dass wir wirklich recherchiert haben, Nachforschung angestellt haben, was wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt 1974 so top of the art Abhörtechnologie, die man benutzen würde, um Leute abzuhören. Und das finde ich dann halt auch schon wieder irgendwie spannend, wie dann halt so Realität und Fiktion plötzlich so Hand in Hand gehen, weil du durch den blödesten, glücklichsten Zufall, wie auch immer man das nennen möchte, genau zum richtigen Zeitpunkt so einen Film rausbringst, der das behandelt, weswegen gerade ein Präsident abgedankt hat.
Ja, ja, was für, ja, Wahnsinn. Also hat aber leider trotzdem nicht dazu geführt, dass der Film zum Erfolg wurde.
Das stimmt, ja. Aber es ist halt einfach.
Es ist Wahnsinn.
Es ist, ist verrückt, so wie sowas dann irgendwie auch.
Vor allem, wie muss er sich gefühlt haben, als das rausgekommen ist, Francis Ford Coppola.
Ja,
und dann
ja.
So, oh, scheiße.
Ah, ich habe hier übrigens einen Film, da geht es um quasi das Gleiche. Und dann hast du halt auch noch so eine Hotelsequenz, wo er da ein Zimmer einbricht und halt auch zeigt, wie sowas geht und wo ich gar nicht wissen möchte, wenn man das damals so gesehen hätte, wird man wahrscheinlich selber auch so ein bisschen paranoid, so, ne? Dieses, so, wie leicht kannst du mittlerweile irgendwo was hinpacken, reinstecken und sonst irgendwie was, das ist, wahrscheinlich hat er auch dann gut reingespielt und so alles, was man denn so vom CIA und vom FBI irgendwie gehört hat, so, wenn gegen Castro vorgegangen werden muss oder sowas, so.
Ich glaube, das ist auch, wenn du selber in so einer Branche arbeitest als Abhörspezialist, ich glaube, dann hast du einen paranoiden Anteil einfach. Den entwickelst du dann. Ich glaube, das ist, das liegt in der Natur der Sache, könnte ich mir vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du diesen Job machst, ohne dir mal zu denken, ha, vielleicht haben sie mich auch ein bisschen auf den Kieker.
Klar. Ne? Ich meine, das ist ja, ich glaube, wenn du so einen ähnlichen Film heute machen würdest, dann würdest du wahrscheinlich den Harry Call in dieser Zeit jetzt als jemanden zeigen, der bevor er seine Wohnung überhaupt betritt, erstmal an seinem Handy guckt, ob alle Sachen, die er irgendwo angebracht hat, noch passen und der das ganze Haus oder die Wohnung erstmal durchgeht und checkt, ob nicht irgendwo doch plötzlich was reinkommt. Und ich meine, heutzutage, wenn du da siehst, was sie für Geräte benutzt haben, wo du dir denkst so, ja, okay, heute kaufst du dir irgendwie so einen kleinen Chip bei Amazon und packst den irgendwo rein und hörst in glasklarer Qualität so. Also allein auch so diese Technik dann zu sehen. So.
Ja, ist immer super, das liebe ich.
Das, ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also wenn er dann diese Tonbänder hat und allein am Anfang, dass er immer den Anfangspunkt finden muss von diesen drei unterschiedlichen Tonbändern, um es dann aufzuspulen auf dieses große Hauptband und wer dann wie so ein DJ dann auch die unterschiedlichen Hebelchen drückt, so, oh, da höre ich jetzt gerade nichts, ja, dann drehe ich hier ein bisschen runter, da drehe ich ein bisschen hoch und
ja, super.
Das hat so eine eigene Melodie und so hast du das Gefühl, so, ich gucke jetzt gerade dem verrückten Wissenschaftler dabei zu, wie er Frankensteins Monster zum Leben erweckt.
Ja, es hatte sowas herrlich Analoges irgendwie, ne?
Total.
Was man so gar nicht mehr irgendwie, heute würde ja alles anders verlaufen. Was aber vielleicht noch interessant ist, Gene Hackman hat ja dann auch eine recht ähnliche Rolle noch in der Staatsfeind Nummer 1 gespielt, ne? Hast du auch gesehen, ne? Was ja auch, ich glaube, wenn man sich der Dialog anguckt und danach der Staatsfeind Nummer 1, ich glaube, ist ein ganz, ganz gutes Double, weil die Figur von Gene Hackman in der Staatsfeind Nummer 1, da werden ja dann auch Bilder aus seiner früheren Tätigkeit, ich weiß gar nicht, ob er da beim FBI oder CIA war,
irgendwie sowas,
das sind ja dann auch Bilder aus der Dialog, ne? Das ist so ganz interessant.
Naja, die Fortsetzung.
Ja.
Die Conversation so. Ja, also das ist schon Das ist schon ein interessanter Film, so. Gerade auch denn so, wenn diese ganze, ich weiß nicht, wollen wir auch die Auflösung irgendwie spoilern? Oder,
können wir machen, ist ja jetzt auch schon ein paar Tage alt, der
schon Film.
Schon
ein bisschen älter, ja. Also, das fand ich dann halt auch spannend, so, das zu sagen, so, okay, so alles, was er sich irgendwie eingeredet hat, liegt nur daran, dass er die Betonung irgendwie eines einzigen Wortes in diesem Satz halt einfach fehlinterpretiert hat, so, ja, ne, so, und wie viel dann letztendlich daran liegt, dass du den Kontext der Konversation, den diese beiden da an Union Square geführt haben, nicht so richtig greifen kannst, weil am Ende des Tages bist du einfach nur eine dritte Person, die dazuhört, ja, und dir dann halt so dein eigenes Ding daraus machst, weil es kommt raus, nicht die beiden sind in Gefahr gewesen, sondern der Director.
Ja.
Der ja dann auch stirbt.
Ja.
Und
auch wegen ihm.
Genau, auch wegen ihm, weil er quasi dann das nicht weitergegeben hat und sowas alles. Ja. Also es ist schon dann auch so, vor allem, was das dann auch mit ihm anstellt. Ja, ne? Und es ist gerade dieses Schlussbild von diesem Film, wenn er da ja wirklich seine komplette Wohnung
Kleinhaut.
Also da bleibt er nichts mehr. Ich dachte am Anfang noch so, okay, ja, jetzt zerkloppt er irgendwie seine Schränke, und selbst, was ich schön fand, war dieser Augenblick, wo er dann in diesem einen Schrank steht und diese Marienstatue hat. Und ich meine, und das ist das, was ich meinte, so dieser ganze religiöse Aspekt bei ihm wird ja nicht mehr so weit verfolgt. Aber da kommt's dann ja nochmal wieder zurück, weil du wirklich siehst, wie er kurz anhält. Ich denke so,
kann ich das?
Kann ich jetzt die heilige Mutter hier irgendwie kaputt kloppen? Und dann ist aber die Paranoia viel größer als seine Religiosität, dass er dann wirklich sagt, ich muss wissen, ob da irgendwas drin ist. Und es hört dann nicht auf, und es hört nicht auf, und es hört nicht auf. Und irgendwann ist diese ganze
Wohnung. Ja, irgendwann reißt er den Boden raus. Es ist so unglaublich. Ist
einfach der ganze Boden so ein Schutt, also die ganze Wohnung ist so Schutt und Asche. Ja, und zum Schluss.
Er findet nichts.
Und zum Schluss sitzt er dann da mit seinem Saxophon. Das ist so. Schönes Schlussbild. Echt, irgendwie. So, dann
todtragisch. Was für ein tragisches Ende.
Also so diese so Paranoia-Figuren, die dem mehr und mehr verfallen, so, das ist natürlich interessant. Ist hier schon auch, finde ich, trotzdem teilweise einfach ein bisschen sperrig erzählt.
Ja, total. Also gerade in Anbetracht, wie heute Filme funktionieren, auf jeden Fall sehr entschleunigt. Wie gesagt, die Figur, die gibt dem Zuschauer erstmal nicht viel. Man muss mit der mitgehen, man muss sehr subtil. Also ja. Gene Hackman spielt das ja völlig nach also zurückgenommen, in sich verschlossen. Ja, das ist, da muss man ein bisschen, man muss sich drauf einlassen.
Muss ich drauf einlassen, aber wie gesagt, so Sounddesign, auch Soundtrack, ich finde so diese Klaviermelodie, die dann immer zwischendurch mal wieder gespielt wird. Also es geht schon schön Hand in Hand. Und was du schon meintest, so einfach so dieses Analoge ist irgendwie immer mal ganz schön, das sich wieder so anzugucken und so einen Film auch mal zu sehen. Weil am Ende des Tages ist es ein Film mit einer wichtigen Figur und alle anderen sind halt nur so Mittel zum Zweck.
Ja, eine Charakterstudie. Ne?
Und es ist auf jeden Fall, ich würde nicht sagen, es ist Coppolas bester Film.
Nein.
Aber es ist auf jeden Fall einer, den man in der Filmografie von ihm mal gesehen haben sollte.
Genau, ist ja auch ein wichtiger Film für ihn gewesen. Also und es ist ein wirklich sehr, sehr guter Film.
Mhm.
Würde ich auf jeden Fall sagen. Sollte man mal gesehen haben.
Ja, wie gesagt, also das kann ich unterschreiben. Wie gesagt, mir hat er ein bisschen gebraucht, um in die Gänge zu kommen, aber insgesamt schon schön. Und es erinnert mich irgendwie immer wieder daran, dass ich viel mehr noch so alte Filme gucken soll. Irgendwie, und wie gesagt, da kommt dann wieder so der alte Opa durch, der sich sagt so, irgendwie ist es, früher war halt doch eigentlich alles besser. So, und jetzt immer so. Und ich will nicht sagen, dass wir heute keine guten Filme haben, um Gottes Willen, aber ich weiß nicht, so manchmal einfach zu sehen, so dass Leute noch kein Smartphone in der Tasche hatten und so wo man sich dann daran zurückerinnert, so Mensch, ja, ich meine, ich bin ja auch noch aufgewachsen, da gab es kein Internet und trotzdem hat man sich irgendwie mit seinen Kumpels treffen können und da musste man halt die Tageszeitung kaufen, um rauszufinden, was im Kino läuft oder mein Kino hatte immer noch so das Kinoprogramm, wo ich echt immer zum Kino gerannt bin, wenn dann Mittwochabend lag ja dann meist schon das neue Kinoprogramm aus und das konntest du dann so aufhalten und hast jetzt mal geguckt, den will ich gucken. Und so, es ist irgendwie, ja, manchmal auch irgendwie, selbst so ein absurd trauriger Film wie Der Dialog bringt dich dann so ein bisschen dazu, sich so an die guten alten Zeiten zu erinnern.
Man mimmelt sich so in so einer Nostalgie dann ein.
Ja, mhm. Und das finde ich spannend so. Und da gucke ich diese Filme einfach immer wieder gerne, weil selbst wenn du heutzutage einen Film machen würdest, wo du sagst, der spielt in den 70er Jahren, das sieht nicht so aus wie das damals. Weil natürlich, die Technologie ist alles eine ganz andere. Aber es macht immer wieder Spaß, so alten Filmen zurückzukommen. Und das Schöne daran ist ja auch, da gibt's ja noch so viel, was man selber ja alles nicht gesehen hat. So. Und meine Liste der Schande irgendwie von Filmen, die man irgendwie hätten noch sehen müssen und aber noch nicht gesehen hat, so, das kommt, man kommt ja gar nicht hinterher. So nach
Nein, es gibt zu viel.
Ja.
Es gibt zu viel. Und du hast ja immer noch einen schönen William Friedkin-Film von mir, ne?
Ich hab noch zwei von
dir.
Was
hast du noch von mir?
Na, Sorcerer und diesen mit Richard Gere.
Oh, American Gigolo.
Genau, ja.
Das ist von Paul Schrader.
Ah ja, okay, ja.
Gut, aber mal langsam ran jetzt.
Ja, langsam. Du hast auch immer noch.
Ich habe noch ein paar Spiele, ja. Aber es kommen zu viele andere Spiele zurzeit raus. Das ist ein bisschen schwer.
Ja. Es ist halt, siehst du, eine Überforderung an Zeug, was man machen soll. Früher war es viel einfacher.
Ja.
Jetzt war einmal ins Kino gegangen, hast du.
Aber bis zum Ende des Jahres musst du die beiden noch gucken.
Ja, na du, um Gottes Willen. Also das.
Damit du wieder Nachschub kriegst.
Ja, stimmt. Ja?
Und die wirst du beide super finden.
Ja, glaube ich. Ich meine, Sorcerer, das Original ist ja schon grandios. Lohn der Angst.
Ja.
Mit das 4 Leute, die so 2 Laster voll mit Nitroglycerin durch einen Dschungel fahren müssen, Wahnsinn. Auf der absurdesten Straße überhaupt, und das Original ist ja schon kaputt. So.
Also, ja, das ist auch
da schwitze schon beim Zugucken, und alles, was ich von Sorcerer gehört habe, was ja quasi das Remake von William Friedkin ist, soll ja noch kaputter sein.
Ja, also diese Brückenszene in dem Film, die wirst du nie in deinem Leben vergessen.
Die das habe ich zumindest irgendwo schon mal, auch da habe ich schon mal drüber gelesen. So. Ja. Also das ist auf jeden Fall, komm dran,
sehr schön,
keine
sehr
Sorge.
Schön.
Ja. So, damit haben wir, glaube ich, alles konversiert, was wir über die Konversation zu sagen haben. Was steht bei dir sonst noch so an?
Filmtechnisch?
Ja. Wahrscheinlich dieses Jahr noch irgendein Film, so auf den du richtig heiß bist? Außer Terrifier 3 natürlich.
Ja, auf Terrifier 3 bin ich besonders heiß. Ja, auf jeden Fall den neuen Sean Baker. Anora heißt er, glaube ich. Heißt er Anora?
Ah, den habe ich ja schon gesehen.
Ja, Sean Baker liebe ich ja über alles. Red Rocket hat mich ja auch.
Ich muss ja sagen, Anora war der erste Sean Baker für mich, weil ich die ganzen irgendwie immer, also ich wollte Florida damals unbedingt gucken, ich wollte Red Rocket unbedingt gucken, alles irgendwie, vor allem zu Red Rocket Zeiten, da kannten wir uns ja auch schon so, und da hast du mir ja selbst immer von diesem Film erzählt, und ich glaube, wir hatten auch in irgendeiner Podcast-Ausgabe, wo wir hier Jahresrückblick gemacht hatten, ich glaube, Jenny vom Movie Pilot hat auch so von Geschwärmchen einfach mal nicht dazu gekommen, und jetzt war halt Anora mein Einstieg in Sean Baker, und zumindest von allen, die um mich herum da waren, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, ja okay, das ist nicht so Sean Baker Level, so, also das geht besser. Es ist trotzdem ein guter Film, ein interessanter Film. Wenn du ihn gesehen hast, lass uns nochmal sprechen.
Ja.
Weil der war schon, der hat Sachen, die fand ich großartig. Mhm. Der hat Sachen, wo ich mir gedacht habe, so, kommt zum Punkt irgendwie mal so. Also, wird spannend.
Ja, auf den freue ich mich auf jeden Fall mega, und auf den neuen Jacques Audiard. Emilia Perez heißt der, glaube ich. Mhm. Mit Zoe Saldana und Selena Gomez, weil Jacques Audiard liebe ich auch. Ansonsten gibt es bestimmt noch ein paar Filme, auf die ich mich sehr freue, aber die beiden fallen mir jetzt spontan ein. Hm. Bei dir?
Ich bin tatsächlich so ein bisschen vorsichtig gespannt auf diesen Anime zu Herr der Ringe.
Hab ich auch Lust drauf, ja.
War of the Rohirrim, der Rohirrim. Im Dezember kommt. Mhm. Man wieder pünktlich zu Weihnachten irgendwie was von Mittelerde sehen. Obwohl, mal schauen, wie das so ist. Weil und ansonsten, ja, weiß ich gar nicht. Auf Joker 2 bin ich jetzt tatsächlich auch gespannt. Den sehen wir ja jetzt. Also du leider.
Ich sehe ihn erst einen Tag später.
Ja, mal gucken. Also ich hoffe ja immer noch, dass irgendwie noch was kommt, was so eine kleine Überraschung ist. Aber ich muss sagen, so wenn ich so Revue passieren lasse, ich glaube auch die Tatsache, dass ich seit diesem Jahr halt hier meine Unlimited Card fürs Kino habe, die hat mich echt dazu geführt, dass ich so viel mehr Filme einfach geguckt habe, die ich so auch, glaube ich, nie im Kino gesehen hätte.
Ja.
Von daher bin ich schon heiß, was jetzt noch irgendwie so in den letzten Zügen, ich meine, mein Gott, sind ja auch noch ein paar.
Ja, im letzten Quartal.
Genau, so alles so kommt, aber.
Kommt bestimmt noch einiges.
Ja, und wie gesagt, Megalopolis muss ja auch noch gucken.
Genau, den gucke ich dann auch nächste Woche.
Weil der ist auch so lang, oder?
Ich glaube, 140 Minuten, so. Ach so, Substance-Länge.
Okay. Ja, Substance. Wir haben hier noch jemanden jetzt gefunden, der sich zu The Substance hat bekehren lassen.
Ja, fand ich toll.
Hat viel Spaß gemacht. Hatten wir letzte Woche den Podcast zu, ne?
Mhm. Okay.
Ja. Und dann ist auch dieser Podcast mit der Konversation fast schon. Ach, ich wollte dir noch von meinem neuesten Projekt erzählen.
Stimmt, von Musikprojekt.
Ja, genau. Ja, okay. Weil, wie ihr merkt, wir labern wieder einfach. Mhm. Und mit wem lässt sich im Podcast besser labern als mit Pascal? Mhm. Ich habe jetzt nämlich ein neues Musikhörprojekt angefangen.
Oh.
Weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, Spotify, klar, ne, findet halt irgendwann raus, was du so magst, und dann hörst du gefühlt immer das Gleiche, nur von anderen Künstlern und irgendwie was. Und letztens bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, okay, irgendwo hat doch bestimmt eine kluge Redaktion sich hingesetzt und gesagt, das sind die Alben, die man unbedingt mal gehört haben muss.
Ah, ja.
Und ich habe jetzt von hier Rolling Stone Magazine mir die 500 Greatest Albums of All Times, die Liste rausgesucht. Ich höre jetzt jeden Tag ein Album aus dieser Liste. Und
auf dem Heimweg dann oder was?
Na, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Heimweg dann ein anderes Album, so, also ich schaffe so zwei Alben dann pro Tag.
Wow.
Und ist sehr lustig. Vor allem, weil ich letztens saß ich dann mit irgend so einem so mit 60er, Ende 60er Jahre Punkrock-Album in der Bahn so, und während ich irgendwie gerade fröhlich dabei bin, Harry Potter zu lesen, schreit mich jemand unter Gitarrengebrüll so an.
Kannst du das? Du kannst lesen und die Musik dazu hören?
Ja.
Ja,
okay. Ja, das geht. Also das.
Kriegst du von der Musik dann auch immer alles mit?
Ja.
Okay.
Ja. Also es geht, ich finde es sogar besser, wenn ich die Musik nicht kenne. Schwieriger wird es für mich, wenn ich Musik höre, die ich schon kenne, wo ich dann irgendwie vielleicht auch anfange, so leicht mit dem Text so mitzugehen oder so, weil das lenkt mich dann zu sehr ab, so, weswegen ich teilweise auch dann zu übergegangen bin, einfach nur beim Lesen so Klassik zu hören oder so, was halt kein Text hat. Aber so, wenn es komplett so neue Musik ist, finde ich das irgendwie ganz angenehm, das so im Hintergrund zu haben.
Ja, okay. Was hat dir bisher gut gefallen?
Es war so, tatsächlich hatten sie auf Platz 500 irgendwie so ein Album von Arcade Fire.
Ja, okay.
Das ist jetzt ja nicht, aber das fand ich ziemlich gut. Es gab so ein weirdes Album von einer 70er Jahre Synthie-Punk-Rock-Band namens Suicide, und das Album heißt auch Suicide. Das war einfach nur super weird, aber auch sehr interessant. Harry Styles war jetzt mittlerweile auch schon dabei. Kein Hate gegen alle Harry Styles-Fans da draußen, aber ich mich auch schon so ein bisschen gefragt habe, so, warum? Wieso? Also Popmusik, finde ich, gibt's auch besser und woanders cooler und so. Was hatte ich denn? Es gab ein sehr lustiges Album von Marvin Gaye. Ich habe jetzt leider den Titel vergessen, aber die Story rund um dieses Album ist, dass das Album kam zu einem Zeitpunkt raus, wo er sich von seiner damaligen Frau getrennt hat, und seine damalige Frau war aber irgendwie auch wohl gleichzeitig Produzentin oder irgendwie sowas. Und er war halt vertraglich verpflichtet, für sie dann noch irgendwie so 2 Alben rauszubringen. Und dann hat er dieses eine Album rausgebracht. Und du lachst dich kaputt, weil er hat dieses Album so krass nicht ernst genommen. Jeder einzelne Song geht nur darum, sie irgendwie die ganze Zeit zu dissen. Und irgendwie jeder Song so, ja, wir haben uns doch eigentlich geliebt und wir haben uns die große Zukunft geschworen und sowas alles und jetzt hast du mich verlassen. Aber dann halt so zu coolem, so 70er Jahre Disco, Funk, Pop hast du nicht gesehen. So. Und wenn du nicht auf den Text achtest, so
schön tanzbar.
So, richtig schön, genau, so richtig schön, so ein bisschen so im Club, so ein bisschen chillig, so hier, so da wäre vielleicht Harry Cole so ein bisschen so dancen können, so. Und ich finde es ganz interessant, weil tatsächlich auch mal so ein bisschen, das habe ich auch so ein paar Hip-Hop-Alben, so heute hatte ich zum Beispiel The Far Side, so 90er Jahre Hip-Hop, so was ja so überhaupt nicht mein Genre ist eigentlich so, ne? Oder gut, dann was hatte ich jetzt auch hier Boys to Men und sowas. Also ich finde es gerade irgendwie spannend, so ich trainiere mich gerade so ein bisschen mehr so in Musik so und andere Richtungen mal hören. So.
Geiles
und,
Projekt.
Irgendwie so ein bisschen was bleibt ja dann doch fallen, so weil bei einem Song sagst du, okay, ja, der ist doch geil. Und das, also kann ich empfehlen. So. Und vor allen Dingen das Tolle ist ja an, so mittlerweile, du kommst ja wirklich problemlos an alle Alben, alle Sachen irgendwie ran, die sie da irgendwie haben. Und selbst bei den einschlägigen Musik-Streaming-Sachen oder so findest du ja dann, sonst findest, wenn du das Album nicht findest, findest du irgendeine Playlist, wo alle Songs aus dem Album zusammengekommen sind. Die hatten auch zu Muddy Waters, da gibt's wohl irgendwelche Anthology-Sachen, das findest du dann irgendwie nicht als Album, aber als Playlist. Und hast du echt mal so eine geile Abwechslung. Und dadurch, dass ich eh immer so jeden Tag 50 Minuten in der Bahn hocke oder so, und dann halt mit Lesen und ein bisschen Musik hören, damit ich das ganze Berliner U-Bahn- und S-Bahn-Drama um mich herum nicht so mitkriege, dann sind halt Noise-Canceling-Kopfhörer immer eine gute Sache.
Sehr schön. Schönes Projekt.
Also ja, ich hatte sogar schon überlegt, ob ich das irgendwie begleiten soll und zu jedem Song, zu jedem Album dann noch irgendwie was so, keine Ahnung, für Insta oder so.
Ja, mach
dann
doch mal.
Aufnehme, aber ja, mal gucken. Vielleicht fange ich dann an, wenn ich bei, weil jetzt bin ich schon bei so, jetzt kann ich nicht nochmal wieder von vorne alles erzählen über die anderen. Aber ja.
Also ab 100.
Hatte ich auch schon überlegt, oder vielleicht irgendwie so ab 200, irgendwie so, aber da sieht man mal, wir gucken nicht nur Filme, ne?
Nee, wir machen noch andere Sachen. Nur.
Wir sind multidimensionale Wesen. wir zocken,
ja.
Wir gehen auf Reisen,
ja.
wir lesen,
wir schreiben,
wir reden, wir dialogisieren,
wir machen Podcasts.
Und das wäre also Leinwandliebe. Wir machen. Das ist dann unser ist neues Motto. So.
Wir machen.
Wir lassen uns T-Shirts drucken, weil wenn so draufsteht, wir machen. Ausrufezeichen.
Ja, das ist gut. Wir machen.
Ja, so, wir machen jetzt Schluss.
Jo.
Weil jetzt, glaube ich, ist genug Dialog hier vonstatten gegangen. Pascal, danke.
Sehr gerne.
Danke natürlich auch an alle da draußen, die sich auch unsere fröhlichen Laber-Podcasts anhören. Und ich weiß, ja, letzte Zeit hatten wir sie wieder ein bisschen häufiger. Wir haben übrigens auch, das kann ich vielleicht schon mal so als Ankündigung machen, wir haben unsere Kinowahnsinn-Geschichte nicht vergessen.
Nee.
Wir hatten es ja mal in der letzten Ausgabe von Podcast mit Schuss.
Ja.
Da sind wir so ein bisschen auch ins Schwafeln gekommen, was denn so die schlimmsten Erlebnisse sind. Und wir haben ja tatsächlich auch viele Zuschriften bekommen. Und wir wollen das wirklich jetzt auch als Folge mal bringen, so einfach, die heißt Kinowahnsinn, so, wo wir so ein bisschen darüber reden, was alles schon so verrücktes Zeug im Kino uns passiert ist oder halt auch, was euch passiert ist.
Ja.
Und deswegen schreibt auch gerne nochmal mit Betreff Kinowahnsinn an leinwandliebe@filmstarts.de und schreibt halt einfach mal rein, was irgendwie so, was für lustige Sachen, was für richtig beschissene Sachen, was für tolle Sachen bei euch schon mal im Kino passiert sind. Wir sammeln das, wir wollen demnächst auch mal so ein bisschen durch die Redaktion gehen, ja, mit dem Mikrofon, mal fragen, was bei denen so Kino-Wahnsinn eigentlich bedeutet. Und dann machen wir da mal irgendwie, ich glaube, für November hatten wir das irgendwie so angedacht.
Ja, oder, ja.
Nagelt uns nicht drauf fest, nee. Ne? Aber wir haben es nicht vergessen, für alle, die aufmerksam zuhören. Das wollen wir auf jeden Fall mal machen, weil da kam ziemlich viel von euch auch irgendwie rüber. Und das, wir haben die E-Mails auch alle gesammelt. Und das werden wir natürlich dann auch irgendwie hier mit einbinden. Und deswegen kommt das. Genau. Und ja, nächste Woche reden wir dann schon über Joker 2.
Ohne mich.
Folia 2.
Yeah.
Wahrscheinlich mit meinen beiden Marvel-Experten reden wir dann über DC, also sprich Markus und Julius. Und ja, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.